Hallo, willkommen zu unserem zweiten Recap der Finalstaffel Game of Thrones. Ich bin Nestu und an meiner Seite wieder mal der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Stu.
Und der Dominik vom Telestammtisch. Hallo Dominik.
Hi, guten Abend.
Ja, ihr Lieben, wir sind etwas verspätet. Ostern ist schuld, ich bin schuld. Entschuldigung dafür. Aber wir wollen versuchen, das nächste Woche wieder etwas früher zu handhaben. Aber diese Woche war es leider nicht anders möglich. Sei es drum, es ist soweit. Die zweite Folge ist da oder ist erschienen. Bevor wir anfangen, wie habt ihr die eigentlich geguckt? Das würde mich interessieren. Wie guckt ihr die? Und wenn ihr sie auf irgendwie illegalen Wege guckt, dann lügt.
Ich guck sie per Kopfstand. Nein, also ich guck sie über Sky tatsächlich. Aber das nervt mich, dass ich sie über Sky gucken muss. Weil ich Sky kacke finde. Richtig kacke mittlerweile. Weil die Strahlen, also zumindest, so wie ich es gelesen habe und zumindest auch wie die Bildqualität ist, wohl nur auf 720p aus und zwischendurch verpixelt das Bild dann immer wieder. Und die zeigen mir vor der Folge 3 Werbeclips.
Mhm. Also ich guck's auch via Sky tatsächlich. Bei mir gibt's keine Werbung und es verpixelt auch nicht. Trotzdem finde ich Sky scheiße. ja, das war's dann wohl mit dem Sponsoring, ne?
Ja, da sind eh schon andere eingestiegen beim Sponsoring. Also ich gucke sie auch immer kopfüber, hängend in meiner Betthöhle. Diesmal tatsächlich beim Frühstück und muss ich kurz einwenden, beim ersten Mal habe ich es richtig verkackt, weil ich habe so oft die scheiß Jugendschutz-PIN falsch eingegeben, dass Sky mich ausgesperrt hat. Und dann war da irgendwie Samenstau bei denen, keine Ahnung. Jedenfalls hat es eine ganze Stunde gedauert, bis die mir die scheiß E-Mail zugeschickt haben. Und ich konnte dann auch leider von der ersten Folge nur die Hälfte gucken, weil ich danach zu einem Vorstellungsgespräch musste.
Gut, ja. Gut, dann werden wir mal Vorstellungsgespräch. Okay. Was man nicht anders lernt.
Ja, du, Mick, schneid das raus.
Nein, tut er nicht. ja, also wir finden Sky scheiße. Überraschenderweise erfahren wir jetzt zu Beginn der zweiten Folge, dass Daenerys Jaime scheiße findet. Denn Jaime steht vor Gericht. Wir erinnern uns, die letzte Szene der ersten Folge war ja, dass Jaime in Winterfell ankommt und von einem, naja, euphorischen Bran begrüßt wird.
So euphorisch wie Bran nur sein kann.
Genau.
Aber es hat ihn zumindest mal jemand reingeholt.
Ja, er ist selber reingerollt. Ja.
Ich finde das sehr seltsam, dass er halt immer irgendwo steht, aber nie sieht, wie er da hingekommen ist. Und ich denke mir, also entweder kann er zaubern und kann sich beamen, ja, oder aber er schiebt so wirklich, und das muss man ja sagen, dem den Rollstuhl. Das ist so ein richtig schwerer Holzrollstuhl und Bran ist halt einfach keine besonders starke Persönlichkeit, also vom Körperbau her. Und ich, der arme Kerl, immer so, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ja? Ich meine, wo ist Hodor, wenn man ihn braucht, ne?
Ich hatte doch schon zu dir gemeint, er ergreift von allen möglichen Raben und Vögeln Besitz und die schieben ihn dann wie in so einem, wie in so einem richtig schönen Disney-Klassiker, schieben die ihn dann in die Halle.
Und man kann sehen, wo lange sie geflogen sind, an der Scheißspur aus der Vogelkot, ne?
Also ihr produziert Bilder in meinem Kopf, die ich nie wieder wegbekomme beim Gucken.
Ja. Okay. Jetzt mit der richtigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Ja, es ist Game of Thrones, es ist die finale Staffel. Ja, also, ne?
Und es ist eine reine Teaser-Folge, ja.
Ja, danke für dein Fazit, jetzt schon.
Und der,
ja, ne? Für alle, die sich beschweren, unsere Recaps sind zu lang.
Und der Cliffhanger.
Genau, das war's, macht's gut.
Meine Fresse. Der Cliffhanger ist genau der, den ich erwartet habe aus den Trailern. So.
Super, okay. Egal.
Not sponsored by Sky. Ja.
Ja. Ich würde einfach sagen, Thomas und ich machen weiter und wenn du was beizusteuern hast, Dominik, kannst du gerne mit reingrätschen. Ist das okay für dich?
Ja. Also ich muss ja sagen, der Anfang ist eigentlich genau so, wie man es erwartet hatte. Ne? Also, dass es jetzt erstmal zu so einer Art Gericht kommt, wo er sich beweisen muss und irgendwie jemand für ihn einspringt, damit er nicht geköpft wird, was ja genauso passiert ist dann auch. Ne? Also
ja, Brienne spricht für ihn. Und dann auch Sansa. Und ich muss gestehen, ganz ehrlich, hattet ihr auch das Gefühl, als Sansa dann aufsteht und sagt so, yo, das ist ein cooler Dude. Also so sagt es jetzt nicht, aber so ähnlich. Ja. Das ist auch schon so, also der Adressat war definitiv Daenerys.
Ja, das war doch bei den Blicken auch erkennbar. Ja.
Und Daenerys, wir haben ja schon letzte Woche einiges über Daenerys erzählt. Und ich bleib, ganz ehrlich, ich glaube, Daenerys ist einfach für unsere Recaps die beste Figur, auch wenn wir sie nicht mögen.
Ja, die ist ein super Zielobjekt.
Ja, das stimmt. Aber ich muss gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht davon, wie salopp diese Jaime vor Gerichtssache abgehandelt wurde.
Ja, also ich glaube, also man kann die Folge ja auch irgendwie so ein bisschen mit Vergebung betiteln. Das passiert ja noch öfter, dass so Figuren, die eine lange Geschichte hinter sich haben, irgendwie mal Feinde waren, jetzt wieder aufeinandertreffen und irgendwie sich zumindest mit Kopfnicken begegnen. So, hey, wie geht's, Dude? ich glaube, dass, also beide Folgen, die Folge 1 also Folge 2, dienen ja eigentlich nur dazu, jetzt Folge 3 vorzubereiten, dass wir dann große Schlacht bekommen. Und dafür müssen halt alle Figuren irgendwie zusammenkommen. Und es sind tatsächlich, das ist mir auch nochmal aufgefallen, es sind tatsächlich auch jetzt so viele Figuren in Winterfell, dass ich eigentlich gar nicht die nächste Folge gucken möchte. Weil jetzt kann man sich ja quasi rauspicken, wer noch davon übrig bleibt.
Also ich hatte auch das Gefühl, ein guter Titel für die Folge wäre Vorbereitung für den Tod.
Ja.
Weil es ganz viele Szenen gibt, die dafür da sind, um nochmal die Figur so ein bisschen ins Zentrum zu stellen. Ja, und um klarzumachen, so, okay, vielleicht nächste Woche war's das mit ihr oder ihm. Also da gibt es ganz viele Szenen. Zum Beispiel Grauer Wurm und Missandei, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Missandei.
Ja, dafür bist du da. die in der ersten Folge des Finales mal kurz auf dem Pferd zu sehen waren. Die hatten halt so einen kurzen Dialog, abgekürzt so, ich liebe dich auch und wenn wir fertig sind, dann gründen wir eine Familie. Frei übersetzt heißt es so viel wie, wir werden sterben, sehr wahrscheinlich. Ja. Sir Jorah erhält von Sam so ein altes Schwert, was Sam mal an sich genommen hat. Ja, ja,
von seinem Vater. Ja.
Genau, genau. Wir wissen ja, Sam und sein Vater waren die besten Buddies.
Auf jeden,
ja. Seine Frau sieht man auch von Sam? Gilly oder Goldie, wie heißt sie nochmal?
Frau nicht, Goldie, ja.
Goldie, ja. Die mal kurz zu sehen ist. Also ich hatte das Gefühl, dass die Folge hauptsächlich dafür da war, uns nochmal klar zu machen, das sind die Figuren und das steht alles für sie auf dem Spiel.
Ja. Wir springen ja jetzt gerade eh schon, dann können wir doch gleich zu der Kaminszene springen, oder?
Ich würde mir den Gentleman's Club vom Winterfell bis zum Schluss aufheben, ganz ehrlich.
Okay, gut. Aber das war für mich so bezeichnend als Szene insgesamt, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber da können wir ja nachher dann drüber sprechen. Ja.
Wir sind echt ein bisschen Sprung auf gerade, deswegen versuche ich mal zurückzuspulen. Also wir hatten jetzt Jaime vor Gericht, Freispruch, ja, wegen guter Führung, nenne ich es mal. Sansa und Daenerys mögen sich nicht, das wird immer deutlicher. Und dann kam es auch zu einem, ja, ich würde sagen, auch wieder so eine Art Callback, wenn Tyrion und Jaime vis-à-vis sich unterhalten. Und es gibt in irgendeiner Staffel so eine ganz tolle Szene, wo Tyrion irgendwie verhaftet worden ist und im Kerker sitzt und sie sich unterhalten über irgendwie einen alten Verwandten, der irgendwie geisteskrank war und immer die Kakerlaken irgendwie zermatschen und so, Kutschaku, weißt du? Großartige Szene. Und ich hatte das Gefühl, das war jetzt der Callback dazu.
Ja, durchaus ein bisschen. Also man hat ja eigentlich nicht viele Szenen zwischen Jaime und Tyrion in der Serie, so gesehen. Ja.
Und was ich halt gut fand, dass sie sich halt auch nochmal über ihren Vater unterhalten, von wegen, wäre schon cool, wenn er jetzt hier wäre. Würde ich gerne mal sein Gesicht sehen.
Bei der Verteidigung
seine
von
beiden Söhne in Winterfell sterben.
Bei der Verteidigung von Winterfell, ja, der wird sich im Grab rumdrehen, der Tibbin. Ja.
Also der Humor der Folge war auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen.
Ja, also man muss ja sagen, es ist ja schon eine relativ melancholische Folge, aber es ist sehr trockener Humor drin und das hat auch besser funktioniert für mich tatsächlich als in der ersten Folge, weil die erste Folge war ja wirklich schon sehr geeicht auf dieses Reunion-Ding und der Humor passte da zwar auch, aber hier ist es halt schön, dass diese nostalgische Stimmung irgendwann sehr in Melancholie übergeht. aber dabei geht der Humor nicht flöten und das fand ich sehr stark.
Ja. Ich muss gestehen, am meisten gelacht habe ich wirklich über Daenerys. weil auf mich wirkt Daenerys halt wirklich so, dass sie gar nicht sieht, dass sie nicht die Einzige ist, die halt wirklich Opfer gebracht hat auf ihrem Weg jetzt hier nach Winterfell. Ja, ich meine, Jon Snow, ja, gestorben, wieder auferstanden, ja, verliebt, Liebe verloren und solche Sachen, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Daenerys sich so auch so hintergangen fühlt. So nach dem Motto, ich bin doch hier die wahre Königin, ich habe doch so viel leiden müssen. Und
genau, ich stehe ja gar nicht im Mittelpunkt.
Genau. Ich finde sie in dieser Folge richtig unangenehm, weil man muss mal drauf achten, sie erinnert immer mehr an ihren Bruder. Und sie schon in der letzten Folge, da gab es ja diese Szene, wo sie mit Sam konfrontiert wird. Und der dann sagt, ja, ich bitte um Vergebung, weil ich Bücher aus der Bücherei geklaut habe. Und sie sagt dann zu ihm, ja, wegen solcher Vergehen oder keine Ahnung, in der Zitadelle muss ich mal das und das ändern. Und das war, glaube ich, ein recht genauer Callback zu einer Szene aus der allerersten Staffel, wo Jorah Mormont Viserys erzählt, warum er verbannt wurde aus dem Norden. Und der sagt dann auch, wegen solcher Panealitäten wird man unter meiner Regentschaft nicht verfolgt. Also mich hat das sehr daran erinnert.
Mhm.
Und gleichzeitig gab es auch noch einen Callback auf Robert, nämlich als sie direkt nach dieser Verhandlung mit Jaime stürmt Daenerys dann ja relativ wutentbrannt davon und hält dann Tyrion für den größten Versager und sagt dann, ich suche mir jetzt eine Hand, die es tut. Und so ähnlich hat Robert auch gesprochen, als Ned Stark sich geweigert hat, den Befehl auszuführen, Daenerys töten zu lassen.
Die wird halt immer impulsiver, ne?
Also, ja.
Also ich gehe stark davon aus, dass Daenerys neben dem Night King und Cersei zu einer der Endgegner wird. In dieser Staffel.
Ja, mittlerweile sehe ich das auch. Also du kannst auch ganz genau sehen, ich habe so die Theorie, dass in nach und nach alles genommen werden wird in dieser Staffel, was sie auszeichnet.
Ja.
So Stück also, für Stück.
Meine Theorie ist wirklich, nächste Folge geht's dann gegen den Nachtkönig. Ja, vielleicht wird er dann schon erledigt. Ja, dann bekommen sie Ärger mit Cersei und ihrer goldenen Armee. Und dann, glaube ich, zum Schluss kommt es dann zum Schlagabtausch, wahrscheinlich Jon gegen Daenerys. So ist jetzt mein Empfinden.
Ja.
Weil ich finde einfach, wie sie sich so gibt und wie sie auch inszeniert wird, merkt man einfach, die wird immer unsympathischer. Tatsächlich.
Mhm.
Und und auch immer so machthungriger. Also früher war Daenerys halt so, ja, es ist halt meine Bestimmung, dann mache ich das halt eben, okay. Und jetzt finde ich, die ist halt schon machtgeil geworden. Im Gegensatz zu Jon, der ist ja nicht machtgeil.
Vielleicht gibt's ja noch mal einen Königsmord oder Königinmord.
Ja, aber dann eher an Cersei.
Ich glaube, es wird einige Königsmorde gehen in dieser letzten Staffel, glaube ich. Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so ist.
Am Ende ist Jaime nicht mehr alleine und hat trotzdem nur eine Hand.
Genau.
Ja,
ja, nee, Jaime überlebt, aber er verliert auch die andere Hand noch.
Also wer.
Ja, aber der Inneres könnte ja eigentlich nur von einer Person dann per Königsmord getötet werden. Hm. Wenn dann von Jorah.
Hm. Ja.
Das kann sein. Also, das finde ich, ist das aktuell das Schöne daran. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Ja.
Mhm.
Ich halte es für möglich, dass Jorah sich gegen sie wendet. Ich finde es aber auch, es ist eine Möglichkeit, dass er ihr treu ergeben ist. Bis zum Tod. Ja. Ist alles möglich.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Vielleicht ja schon nächste Woche. Aber bevor es soweit ist, wie gesagt, diese zweite Folge ist ja eigentlich nur eine reine Vorbereitung für die große Schlacht. Gibt's erstmal Suppe. Lecker Suppe.
Ja? Von Chefkoch Davos. Ja.
Davos. Lecker. Davos-Suppe. Mit Fingerspitzengefühl.
Ganz kurz, da wollte ich übrigens einbringen, das ist so unterschiedlich, wie die Leute arbeiten jetzt gerade in Vorbereitung auf diese Schlacht. So manche geben Suppe aus, manche sind in der Schmiede und schuften da, manche sind draußen in der Kälte. Und andere sitzen vorm Kamin und chillen erstmal noch unten.
Und Bran sitzt draußen in der Kälte.
Genau.
Ja.
Also das ist mir wirklich aufgefallen, ja.
Also Davos teilt Suppe aus. Ich habe es so verstanden, dass wer Suppe will, muss auch kämpfen.
Ja, genau. Ja? Sonst kriegst du nichts zu fressen.
War eine kleine Szene, aber ich mag Davos, deswegen war ich froh, ihn zu sehen. Ich war aber auch froh, dass wir ihn später nochmal sehen.
Team Davos.
Team Davos, definitiv. Der wahre König des Nordens.
Er ist so, so großartig, dieser brummige Seebär, wirklich.
Ja, der ist super. Ja. Und ich mochte auch diese Szene tatsächlich, weil das hat mich so an Helms Klamm erinnert. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
Das ist auch kein Zufall, weil Helms Klamm ist das große Vorbild der Macher für die ganze Winterfell-Kiste. Also vor allem dieser Aufbau. Ne? Also wie sich alles zuspitzt, wie alles immer hoffnungsloser wird. Und eine gewisse andere Szene dürfte durchaus auch eine kleine Hommage an Helms Klamm sein, aber da kann ich vielleicht später drauf eingehen.
Aber warum steht dann Tyrion nicht auf einer Kiste, wenn er zum Schluss draußen guckt?
Komplett noch.
Ja.
Und irgendjemand muss zählen.
Ja, es gibt übrigens, die Suppenszene ist vor allem aus zwei Gründen jetzt wichtig. Zum einen, weil halt Golly, ich und meine Namen, Golly kurz zu sehen ist. Ja, nach dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. Und zum anderen gibt es halt so ein kleines Mädchen, die halt unbedingt Winterfell verteidigen will. Das ist so diese typische so, ich kämpfe für mein Land Szene. Ja, auch die Jüngsten machen mit, aber nein, sie wird dann von Davos mit einem Teller Suppe in die Krypta verfrachtet oder geschickt, weil dort, das ist so, ich würde es mal sagen, der Bürgertresor von Winterfell.
Aber hast du mitbekommen, dieses Detail, was, also hast du gesehen, was mit dem Mädchen war?
Die hatte Hunger?
Die hatte so eine...
Das Gesicht war
von ja, genau. Und das war also, die Kollegin gestern beim Telestammtisch dachte, die hätte vielleicht auch dasselbe, was Shireen Baratheon hatte. Also diese Grauschuppen, das war es wohl nicht, aber es sollte Davos wohl in der Szene zweifelsfrei dran erinnern. Ne?
Also ich habe das schon gesehen, dass hier verbrannt war so ein bisschen. Und ich dachte halt, es erinnert ihn halt an das Stannis Tochter halt. Ne?
Ja, die meine ich ja.
Ach so, okay.
Shireen Baratheon, die verbrannt wurde.
Ja. Ach so, ja, der kleine Feuerteufel, das kommt, wenn man zündelt zu Hause.
Böse. Ausgerechnet über die Szene zu, ey, oh Mann. Ja.
Kennt ihr nicht den Strubbelpeter? Im Prinzip ist Game of Thrones das moderne Strubbelpeter. Ist halt einfach so. Dass Jon Snow nicht an den Daumen lutscht, ist alles.
Deswegen auch Suppe, ne?
Deswegen auch Suppe, ja. Also es war eine nette kleine Szene, die jetzt aber nicht so, also wir haben halt die Info bekommen, okay, die nicht kämpfen, die verstecken sich halt in der Krypta. Und also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo sie sonst hingehen sollen. Andererseits, weiß nicht, ist die Krypta wirklich der beste Ort, um sich zu verstecken?
Ja, das ist so die Frage, ne? Weil da dürften ja einige Starks liegen, so mehrere Generationen, und wenn die aufstehen, ist das nicht so toll.
Ja, es stimmt.
Überraschung!
Vielleicht gibt's ja echt das wär's. Das
wär's. Kommt so ein Ned Stark mit seinem Kopf in der Hand. Überraschung!
Ich bin auch noch da.
Ich muss ja gestehen, ich weiß nicht warum, aber je näher die Untoten kommen, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht wird sowas wie Thriller von Michael Jackson, weißt du, dann tanzen sie ja so.
Glaubt ihr eigentlich, wir werden bekannte Figuren sehen in der Schlacht? Also auf der feindlichen Seite?
Haben wir ja schon so ansatzweise. Am Ende von Staffel 7 hat man Wildlinge gesehen, die auch in Hardhome dabei waren zum Beispiel. Ja. Und es werden wohl auch einige...
Hodor?
Ja, oh Gott, Hodor, das wäre echt schlimm. Aber das ist nicht auszuschließen, ja.
Mhm. Wobei Hodor war ja in seinem Leben leider ja ein bisschen gehandicapt. Vielleicht ist es ja so, wenn du stirbst, wirst du umgekehrt das. Also wenn du halt... als Lebender halt, ich sag mal, normalen Geist hast, wirst du halt zum Sklaven des Nachtkönigs. Aber Hodor wird vielleicht frei. Vielleicht ist er irgendwo im Norden als weißer Wanderer und schreibt Bücher.
Okay, spannende Theorie.
Und die Serie endet dann damit, dass er und Sam um die Westeros-Charts Wettstreit machen, wer zuerst das Buch rausbringen darf.
Ja, genau.
Nee, die treffen sich dann in einem Schuppen im Garten und spielen dann PlayStation.
Ja, da ringen die zwei Türme.
Genau. Es wird es ist auch schon rausgekommen, es gibt in der dritten Folge wird es eine Szene geben, da wird dann mit Instrumenten nach, nee, Quatsch, statt Schallplatten mit Minnesängern nach den Untoten geworfen.
Okay, wir treffen oh schon wieder ab. Ja.
Das wird die weirdeste Review aller Zeiten hier, ey.
Das, ja, ich merke das schon, dass, ja, aber dann müssen wir jetzt durch. Die anderen können ja aufhören, wenn sie wollen. Aber nächste Woche wieder einschalten.
Dann sogar mit Inhalt, ja.
Ja, genau, so. So. Jamie und Bran treffen sich dann nochmal.
Mhm. Oh ja, eine sehr emotionale Bran-Szene, wie immer.
Genau, draußen. Schon wieder sieht man nicht, wie Bran da hingekommen ist.
Mein Gott, der hat doch Räder an seinem Rollstuhl.
Ja, aber der sieht so schwer aus, der Rollstuhl. Und ich meine, der hat halt Arme, mit dem kriegst du nicht mal eine Kaffeetasse hochgehoben. Also, es tut mir leid. Und vor allem, ganz ehrlich, also behindertengerecht ist Winterfell nicht.
Er ist nicht barrierefrei, okay, da. Gar nichts.
Ja. Aber um mal auf die Szene zu sprechen zu kommen, wo wir hier immer weiter verrennen. Ich fand die tatsächlich ganz gut. Also ich hatte schon gesagt vorhin, irgendwie Vergebung ist ja auch ganz oft das Thema der Folge. Mhm. Und Bran sagt ja, also er ist ja dann auch nicht, dass er dann ihm was vorwirft oder so, sondern er sagt ja eher, wir wären sonst nicht hier. Oder du wärst nicht, oder ich wäre auch nicht der ich jetzt bin. Ja. Quasi, dass auch irgendwie so eine Art von Schicksal quasi über dem allen schwebt.
Früher war ich ein vitaler junger Mensch. Jetzt bin ich ein emotionsloses Ding, Wrack in einem Rollstuhl. Vielen Dank.
Ein wandelnder Omnibus. Nein,
aber,
Bitte, nee, bitte. Er, also was interessant ist an dieser Szene, dass Bran beruft sich ja immer wieder im Laufe der Staffel darauf, dass er eigentlich gar nicht mehr Bran Stark ist. Und damit kommt dann ja Jamie auch nicht wirklich klar. Er ist gefühlt der Hundertste wahrscheinlich, der irgendwie irritiert ist von dieser Attitüde. Bran sagt dann ja auch selber, ja, ich bin auf niemanden wütend. Und für ihn gibt es ja dann letzten Endes eigentlich nichts zu verzeihen. Also was er Jamie verzeihen könnte. Da könnte man sagen, dass die Vergebung dann irgendwie in dem Moment eigentlich sogar ausbleibt.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist Bran vollkommen egal.
Ja, genau. Oder das, ja.
Aber was auch in der Szene irgendwie schön zu sehen ist, wie sehr sich die Figuren, beziehungsweise natürlich auch die Menschen hinter den Figuren verändert haben jetzt über die 8 Jahre hinweg, ne? Also guckt euch mal die erste Staffel, die ersten Folgen an, wie Jamie da aussah.
Ja, genau das Gegenteil.
Ja, da war echt so dieser Schönling, ne, der irgendwie, wenn er im Winterfell reinkommt, erstmal das Gefühl hat, dass er sich ein bisschen ekelt, weil es halt so schmutzig ist. Ne?
Damit hat ja auch schon die erste Folge gespielt, dass, muss man mal drauf achten, in der allerersten Szene, die er überhaupt hat in der Serie, kommt ja Jamie reinstolziert und nimmt seinen Helm ab. Und hier kommt er dann ja wirklich, am Ende der ersten Folge kam er ja wirklich wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Penner auf dem Pferd halt. Und hat sich, aber auch halt mit vermummtem Gesicht, ne? Und mit 40 Tage Bart, ja.
Bei mir wäre das ein 3 Tage Bart.
Ja, aber du hast auch kein Kind aus dem Fenster geworfen.
Ja, weißt du das?
Davon hast du dann erhöhten Bartwuchs, ja.
Genau, das ist die Strafe dafür.
Von den Göttern.
Ja, insgesamt war die Szene aber sehr kurz, fand ich, und wirkte auch so ein bisschen wie so der Abschluss zwischen Bran und Jamie. Sagt man, okay, Sache ist gegessen, jetzt können wir uns wieder um wichtige Sachen kümmern. Und wichtig ist natürlich der Night King, der kurz davor ist, Winterfell zu erreichen. Man kann seinen frostigen Atem des Todes fast schon spüren. Und jetzt ist natürlich die Frage, Gott, wie besiegen wir den Night King? Und naja, die Winterfell-Oberen haben mehrere Ideen und eine Idee setzt sich durch und die heißt, grob gesagt, Bran als Köder.
Ja, warum nicht?
Ja. Warum nicht? Ne? Dann wollen wir mal gucken, wie schnell mit seinem Rollstuhl ist, wenn er nicht gegen den mehr ist.
Aber das ist ja dann auch wieder, da wird ja auch wieder eine Brücke geschlagen, was diesen dreieugigen Raben angeht, weil wenn man sich erinnert, der steckte ja jenseits der Mauer in einem Wehrholzbaum fest. Das tut jetzt Bran zwar nicht, aber es ist ja, also Bran erklärt ja dann auch, warum er insbesondere das Ziel des Nachtkönigs ist. Ne? Also weil er ist ja praktisch Ich hatte ja letztes Mal gesagt, er ist das Google, aber eigentlich muss ich es korrigieren, er ist eigentlich die Eis- und Feuer-Wiki.
Stimmt.
Und praktischerweise auch mit GPS vom Nachtkönig, sodass er ihn jederzeit orten kann. Obwohl, dann ist er doch Google, ne? Scheiße. Ja, aber...
Er ist beides.
Ja.
Er ist das verfluchte Internet.
So ja. So wie, deshalb spielt ja, er auch
wie kann
so
man wie, das Internet wie, bekämpfen, ne? Ja.
Deshalb spielt er auch so wie Johnny Depp in Transcendence, ne?
Oh ja. Ja, ich muss gestehen, ich glaube, ich würde Bran als Figur echt besser finden, wenn er halt nicht so emotionslos wäre. Mir macht das keine Freude, dazu zu gucken, irgendwie.
Aber es passt natürlich zu Figur, ne? Also es gehört da irgendwie dazu.
Ja,
das ist interessant, er wird jetzt von Theon dann, also Theon beschützt dann. Das wird noch spannend, glaube ich.
Ja, stimmt, Theon, kann ich glaube, dass Theon dabei fallen wird, ne?
Ja.
Ist wahrscheinlich. Ja. Und ja. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis, dass Theon insbesondere jetzt gelegen ist, Bran zu beschützen, weil er ja damals dessen Burg eingenommen hat, also Winterfell überfallen hat in der zweiten Staffel. Und das will er jetzt irgendwie wieder gut machen damit.
Sache, Vergebung.
Genau.
Ja. Entschuldigung, aber ich komme auf diese Äußerung, dass das dass der Night King Bran so ein GPS-System mit eingebaut hat. Ich stelle mir halt wirklich vor, ich meine, wir haben in der letzten Folge schon gefragt, warum dauert das so lange, bis die da sind. Ja, aber mit GPS-System, ich stelle mir halt wirklich vor, so wie der Night King auf seinem Drachen und dann so, jetzt links abbiegen. Ja? Wir haben ihr Ziel erreicht. Aber wo bin ich denn hier? Was soll denn das hier? Nee.
Immer gibt's so eine TomTom-Werbung mit dem Night King und dann hast du auf dem Display hast du so einen Night King-Kopf, der durchs Navi geht.
Oder vielleicht ist der Night King ja insgeheim auch totaler Spaßbold und sein Navi halt so Yoda als Sprecher.
Umdrehen, du musst.
Winterfell dort nicht ist. Please hold the line.
Aber wenn wir jetzt gerade schon wieder Quatsch abdrücken, was mir auch irgendwie komisch vorkommt, er hat ja dann seinen Drachen, der fliegt ja dann rum, ne, und seine Armee ist ja relativ langsam. Das heißt, er dreht dann zwei Runden, landet erstmal, chillt dann eine Runde, wartet, bis sie dann vorbei sind, alle steigt wieder auf, fliegt zwei Runden, landet wieder, chillt dann eine Runde. So klar, dass das eine Weile dauert, bis er dann da ist.
Ich kann mir echt vorstellen, ja, wie der so an seinen Drachen gelegen steht, mit einer Kippe so in der Hand, so und wartet darauf, dass hinten seine Kumpanen kommen. Ja.
Gott, ey.
Ja.
Ah, übrigens ist mir aufgefallen, die kommen ja, also es ist ja Nacht nachher, da kommen wir ja gleich zu. Und glaubst du, die haben irgendwo Speer aufgestellt rundherum oder Feuer, dass sie sehen, wann die kommen?
Nee, ich glaube nicht. Es gibt diese eine Szene, wo Ser Jorah so in die Dunkelheit guckt gegen Ende. Ja. Und dann schon klar ist, okay, das scheint jetzt langsam aber sicher ernst zu werden. Und dann, davor gibt es ja auch die Szene, wo Tormund in Winterfell eintrifft. Und der auch ganz klar sagt, okay, wir sind die Letzten. Ne? Mhm. Alle, die nicht da sind, jetzt gehören jetzt zum Night King.
Grandiose Szene, ne? Wie Tormund Jon förmlich von der Seite anrempelt.
Ja. Ja, das ist so, ist John so typisch so melancholisch, so, oh mein Gott, ich muss meine Aufgabe erfüllen. Und dann so aus dem Nichts so, Buddy, wie geht's dir?
Ich finde, Tormund ist auch die geilste Figur, das Beste, was Game of Thrones überhaupt passieren konnte.
Und der Folge vor allem. Ja. Eine Anekdote später, ey.
Ja. Wirklich, aber wie der so reingestürzt kommt in dieses Bild, das war einfach so köstlich, so, na John, was machst du so, alter Kumpel? Ja, ich werde wahrscheinlich bald gegen die Night King kämpfen. Ach, warte, das war immer der Jugendtraum, toll!
Weißt du, komm mal mit in Bob. Ja, genau. Erzähl komm mir das mit. Ganz genau.
Ja, genau. Komm mal mit. Nee, Tormund ist so der Polier von Game of Thrones, weißt du so. Ja? Nee, Junge, bevor wir jetzt kämpfen, trinken wir erst mal einen. Komm mit.
Ja. Ich mochte den schon immer. Ich mochte den sogar schon in der dritten Staffel. Das ist so geil schon in der allerersten Szene, wo er damals eingeführt wurde, hält ja John ihn eigentlich für Manke Reiter und dann kniet er vor ihm nieder und dann so, ja, euer Gnaden, das nächste Mal kniet ihr euch jetzt jedes Mal hin, wenn ich furze. So genial, ey.
Ja. Ja, ach ja.
Man wird ihn vermissen.
Oh, okay, ja. Vielleicht. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir mal zu Arya. Die hat nämlich bei Gendrys Schmiede, ja, übrigens, Gendry ist sehr sexy heute. Also dieser Folge, sehr sexy, wenn er so...
Warum hat er eigentlich im Winter kurze Haare? Also das verstehe ich nicht ganz.
Weil er in der Schmiede arbeitet.
Ja gut, ja, ist ein Argument, ja.
Das ist sehr heiß, ja. Außerdem kann so der Schweiß besser runterperlen auf seinen perfekten Oberkörper, den sich
so die Haare nicht so verbrennen.
Nur zu gerne anguckt. Ja. Aber wir haben ja letzte Woche gemutmaßt, was ist das für eine Waffe, die Arya gerne hätte. Ja. Und jetzt wissen wir es.
Falsch.
Es ist ein Bambusding mit einer Speerspitze.
Ja, ich lag kräftig daneben tatsächlich.
Du hast gesagt Minigun, oder?
Ich habe gesagt, ein Pfeil mit Drachenglas, habe ich gesagt.
Genau, und ich dachte, es wird ein Schwert, ja.
Und alle möglichen haben gefachsimpelt, dass es irgendwie so ein Aufsatz wird für ihren valyrischen Dolch, den sie dann irgendwie auf der anderen Seite draufsteckt und dann so abschießen kann, anscheinend. Aber ist es dann doch nicht geworden.
Ja, es ist ein Speer, oder? So,
ja.
Ja, ein Speer, ja.
Und sie zeigt auch gleich, dass sie damit umgehen kann. Wobei ich tatsächlich die Pfeilspitzensache irgendwie von der Theorie her besser fand, weil du, Dominik, ja letzte Woche auch schon gesagt hast, dass man in der ersten Staffel sieht, dass Arya sehr gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Allerdings sieht man jetzt auch in der Schmiede, da zeigt sie auch mal wieder, hier, ich bin Arya, ich kann alles, auch mal, wie gut sie halt mit allen Waffen umgehen kann. Von daher ist auch diese Waffe, glaube ich, bei Arya in guten Händen.
Ja, wir sehen sie ja auch später Bogenschießen, ne?
Genau. Und ich muss meine Aussage auch nochmal revidieren. Ich hatte ja gesagt, dass man Pfeilspitzen macht keinen Sinn, weil Drachenglas ja irgendwie begrenzt ist. Aber ich habe ja gesehen, oder ihr habt ja auch gesehen, das hängt überall im Winterfell mittlerweile.
Ja.
An den Burgmauern, in den Palisaden, überall hängt Drachenglas. Von daher hatten sie wohl scheinbar genug.
Das sieht halt wirklich so aus, so ein bisschen wie wie bei so Gebäuden, wenn die nicht wollen, dass Tauben da aufkacken oder dekorieren lassen. So sieht das halt aus.
Ey, ihr kackt kein Untoter hin, ne?
Ja, ist halt einfach so. Es ist, ich muss auch gestehen, ich finde das auch ein bisschen komisch, weil war das nicht mal früher so die Entdeckung, oh mein Gott, es gibt doch Drachenglas und jetzt wirkt es so ein bisschen wie, ach, Drachenglas, das gibt's eigentlich unendlich.
Ja, genau.
Ja,
also ist auch irgendwie so
noch davon, nehmt alle was.
Ist auch so ein bisschen doof gewesen, dass sie irgendwie so später erst darauf gekommen sind, dass Drachenstein Drachenstein heißt, weil halt fucking Drachenglas drunter gehortet ist. Also, sie brauchten irgendwie eine Staffel. Drachenstein heißt, weil das auf einem Hort, auf einem Berg von Drachenglas errichtet wurde. Ja, wer hätte das gedacht? Also,
ja.
Das war so, keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Aber es ist nicht die einzige Szene, die Arya und Gendry haben.
Aber die einzige jugendfreie.
Oh ja.
Wobei, obwohl die Folge war ab 12.
Ja. Die Folge war ab 12.
Ja, deshalb bin ich auch reingekommen diesmal.
Ja. Oh, das klingt auf so vielen Ebenen falsch.
Egal, weiter jetzt.
Ja. Denn Arya hat noch ein kurzes Gespräch mit dem Hound, ja, und Bernd. Oder wie ihn.
Das war so eine Zunick-Sache, ne? So.
Ja.
Der Hound hat da die besten zwei Sprüche der gesamten Folge, oder?
Ja.
Einmal, wo er sagt, Arya, warum bist du so still? Du benimmst dich, oder früher hast du wie bescheuert gequasselt und jetzt benimmst du dich, als hättest du deine Zunge verschluckt. Und dann zu Bernd aka Beric Dondarrion. sagt er dann auch irgendwie, weil der fängt dann wieder an mit seinem Gesetz, ja, der Herr des Lichts hat uns hierher geführt und dann mische mich machen. Und dann sagt der Horn zu ihm, weißt du was, Thoros von Myr ist schon lange tot. Willst du jetzt ernsthaft, dass der Herr dich 19 Mal zurückgebracht hat, dann mich dich jetzt hier einfach von der Mauer werfe, damit du die Fresse hältst?
Ja, wie gesagt, also der Humor der Folge war wirklich, wirklich gut.
Ja, wenn der Hound da ist, also bitte.
Ja, ja. Aber Arya hat auf die beiden keinen Bock, denn Mama will Zucker. Und nachdem sie in der Schmiede Gendry abgecheckt hat, ja, besucht sie ihn nochmal in seinem Quartier, ist das, ne?
Ja.
Mhm. Ja, und dann Schnack, Love schnack. Is in the air. Ja, ja. Es wird geschnackselt.
Und ich meine, das hat sich ja eigentlich schon ewig abgezeichnet, oder? Ja.
Ich hatte aber irgendwie nicht das Gefühl, dass Jeremy so begeistert davon war, wenn ich ehrlich bin. Das hatte manchmal so, das, so hatte ich das Gefühl so, ich will jetzt Sex. Ich aber, okay, ja.
Geil war aber dann auch, wo sie ihn fragt, ob das sein erstes Mal war mit Melisandre und er da sagt, ja, nein, ich hatte noch nie voll Blutegel am Schwanz.
Ja, das
aber ist, man hat es kommen sehen. Also es ist auch wieder eigentlich ein Zirkelschluss, weil wir erinnern uns ja, Gendry ist ja eigentlich ein Baratheon und Arya wird ja nachgesagt, dass sie sehr nach ihrer Tante Lyanna kommt, also dass die wohl auch so ein Wildfang gewesen ist und dass Ned sie wahrscheinlich auch immer wieder daran erinnert hat. Also weil in der allerersten Staffel heißt es, sagt Robert Baratheon, ja, du hast eine Tochter, ich habe einen Sohn, wir vereinen unsere Häuser. Und letzten Endes schließt sich da jetzt der Bogen.
Mhm. Was ich halt auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, ist, wie stark sich Arya und auch Sansa quasi im Laufe der Staffeln jetzt verändert haben. Ne? Und jetzt eigentlich von immer, also früher immer sehr, sehr oft Opfer waren. Und jetzt aber so starke weibliche Figuren in dieser Serie sind, dass sie einfach auch so machen können, ne? Und dann sagen können so, hey, jetzt geht's los.
Aber ich finde es sehr schön, dass Arya jetzt doch mal wieder ein bisschen Menschlichkeit abkriegt. Also in der 7. Staffel war die schon ziemlich kalt, ähnlich wie Bran. Und in diesen Szenen mit Jon oder auch jetzt mit Gendry bekommt sie dann so eine gewisse Kindlichkeit und diese Szene mit Gendry ist ja auch eigentlich schön spröde, also wo sie zu ihm sagt, ja, zieh dir die Hose alleine aus. Ne, das war wirklich schöne Arya. Also ich kann auch nicht so ganz verstehen, es haben sich ja viele aufgeregt über diese Szene, ne?
Wieso?
Also, ja, keine Ahnung, für viele ist das halt irgendwie, ja, man kennt Maisie Williams nur als kleines Mädchen und sie da jetzt irgendwie nackelig kommen irgendwie viele nicht mit klar und manche haben ja wirklich gedacht, dass sie immer noch minderjährig sei. Also ihre Rolle ist zwar minderjährig, könnte man vermutlich sagen. Es ist halt immer schwierig zu sagen, wie viel Zeit überhaupt vergangen ist in der Serie, weil es ja keine wechselnden Jahreszeiten oder sowas gibt. Und früher konnte man das vorher noch an den Wölfen sehen, wie groß die halt geworden sind, aber die sind ja auch alle relativ erledigt. Also Maisie Williams ist 22, nur noch mal fürs Protokoll.
Ja, ich finde es, was ich ein bisschen schade finde, ja, Sansa und Arya sind gestärkte Persönlichkeiten, aber was mich halt so ein bisschen stört, es gibt kaum eine weibliche Figur in Game of Thrones, die von Anfang an eine gestärkte Persönlichkeit ist, ohne dass sie nicht irgendwie vorher durch die Hölle gegangen ist.
Ja, das ist so ein bisschen, also gerade bei Sansa hat man so diese Rape and Revenge-Trope, ne?
Ja.
Mhm. Das ist problematisch. Also, das haben sie wohl auch selber gemerkt, weil es gab ja damals ziemliches Theater bei der 5. Staffel, Hashtag SansaGate, ne? Und letzten Endes haben sie dann in Staffel 6 doch noch in die Spur geführt, wo sie eigentlich hingehört. Aber es war schon halt sehr ärgerlich, dass ihre ganze Entwicklung in der 5. Staffel dann zunichte gemacht wurde.
Ja. Kommen wir noch mal kurz zu Arya und Gendry zurück. Glaubt ihr, da ist ein kleines Baby unterwegs vielleicht?
Was?
Oh Gott, ey.
Ja, bestimmt.
Ich meine, es kann ja sein, die letzte Folge, letzte Folge ist dann eine hochschwangere Arya.
Weißt du, woran ich immer bei Babys denken muss? Dass sämtliche weißen Wanderer eigentlich Brüder von Goldie sind.
Stimmt. Ja. Oh, warte, jetzt habe ich's. Die greifen sich an. Das ist ein Familienfest.
Genau, die wollen nur Party machen.
Ja, genau.
Ja, und der Bergfried ist ja abgebrannt. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, egal.
Oh, und nicht, dass Goldie verhindert, dass der Night King stirbt, weil sie sagt, nein, das ist meine Familie. Ah, okay. Naja, okay, gut.
Ich hätte noch was zu Sansa. Generell mal eine Frage an euch beide.
Ja.
Versteht ihr, warum so viele noch Hass auf die schieben? Auf die Figur? Weil die fing ja als meistgehasste Figur an der Serie, neben Baelish und vielleicht noch Joffrey. Und ich weiß nicht, also sehen manche Leute einfach nicht diese Entwicklung von ihr? Oder wollen sie die nicht sehen?
Vermutlich beides. Keine Ahnung.
Also ich finde sie super. Ich habe die nie gehasst. Also die hat halt angefangen als so eine typische Teenagerin, ja? So ein bisschen zickig.
Naiv, ne,
zickig. Genau, ja. Sie wurde halt erzogen, eine Lady zu sein.
Genau.
Klar, das wäre jetzt keine Figur, mit der ich in Urlaub fahren möchte. Ja, wobei es so viel tun. Ah, okay. aber ich fand die jetzt nie nervig. Und also Joffrey zum Beispiel, der war halt schlimm, also der war super, daran schlimm zu sein. Ja. Sansa war aber lange Zeit für mich eine Figur, die war mir meist echt immer so ein bisschen egal. Also ich habe für die weder Antipathie noch Sympathie empfunden. Und das hat sich jetzt schon, also ich finde ihren Werdegang schon ganz spannend, auch wenn ich halt sagen muss, wie jetzt hier Sansa-Gate, das hätte nicht sein müssen, das haben sich auch nicht verhoben. Aber sie ist aktuell mit einer der spannendsten Figuren und durchaus eine, die entweder auch ein sehr tragisches Ende finden wird oder vielleicht wie lachende Dritte, wer weiß.
Sie hat halt einen sehr, sehr klaren Standpunkt, der auch nochmal in der Szene mit der Aenerys sehr zum Tragen kommt.
Ja. Oh ja. Ja, vor allem in der Szene, also das ist ja, ja.
Ist du. Ich muss, ja.
Du bist der Moderator.
Ach ja, jetzt wo du es sagst, ja. Ich dachte, ich bin hier für die lustige. So, ja, ne? Kommt Nacht gegen die Bar. Okay, vergessen wir. Ist euch jetzt auch so gegangen? Ich habe die Folge am Montagmorgen geguckt, ja. Schön auf der Couch meiner Mutter mit dem Laptop. Und als dann diese eine Szene kam in der Krypta zwischen Daenerys und Jon, dachte ich, ach ja, der weiß es ja. weil die letzte Folge endete ja damit, dass Jon Snow die Wahrheit erfahren hat. Dass er eigentlich Andy Targaryen ist, so wie der Typ hieß.
Und dass er seine Tante bumst, ja.
Genau. Dass er also eigentlich nicht kein Bastard ist, sondern halt ein Königsblut ist. Und ich war von mir selbst überrascht, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm mehr hatte, muss ich gestehen, als ich die zweite Folge geguckt habe. Und dann kam es halt zu dieser Szene, wo war das, wieder in der Krypta?
Ja, wieder in der Krypta.
Ja, ja. Wo er es halt Daenerys sagt. Und irgendwie, ich musste gestehen, es war mir irgendwie egal. Wie war es bei euch?
Das, ja, es war schon so ein typischer Daenerys-Moment. Also sie kam ja erstmal an, so von wegen, hey John, ich kuschel mich mal an, wie geht's dir denn so? Zeigst mir die kalte Schulter, was ist denn los?
Das wäre so ein großartiger Moment gewesen. John steht da so eisenhart und steif, weißt du, so wie Jon Snow, so, weißt du, so ehrenvoll und eisern, ja. Und sie kommt da so, hallo, mein kleiner Schatz. Und nochmal kurz vor der großen Schlacht, also eiskalt so, du bist meine Tante.
Ja, ich meine, so war es doch tatsächlich, oder? Ich meine, das hatte sie doch vor. Dann dreht er sich um und sagt erstmal, ja, hör mal zu, ich will das erfahren. Und das ist das Spannende dabei. Eigentlich, also ich mein, würde ja erstmal sagen, so von wegen, oh nein, wir hatten Sex. Aber eigentlich geht es ihr nur darum, so, oh scheiße, du kannst den Thron besteigen.
Ja. Das ist aber auch erschreckend, mit welcher Kälte sie da irgendwie dann reagiert, ne? Also, erst so, das kann nicht stimmen, das kann nicht wahr sein, nie im Leben. Und dann wirkt sie regelrecht schon abschätzend, so nach dem Motto, bist du jetzt Freund oder Feind?
Genau.
Ne? Und aber es ist auch seltsam, ne? Wenn irgend so ein Redneck in den Bergen mit seinen Töchtern Kinder macht, ist es, oh Gott, wie schlimm, aber wenn es irgendwie die High Society von Westeros macht, oh, cool.
Das sind die Targaryens. Das ist da gelten andere Gesetze und also Daenerys hat ja schon also Jon ist ja also was man wissen muss, dass die männlichen Thronfolger tatsächlich das Vorrecht haben im Haus Targaryen. Ja. Also ja. Daenerys Anspruch hat sich eigentlich in Luft aufgelöst, könnte man sagen, durch Jons Existenz.
Ja.
Aber ich verstehe halt nicht, warum sie Angst davor hat, weil John hat ja gar keine Ambitionen, da überhaupt irgendwas in diese Richtung zu machen.
Ja, aber sie sieht einen Konkurrenten, das reicht schon. Daran merkt man schon, dass sie immer mehr wie Viserys gepolt ist.
Genau. Das war für mich ein sehr, sehr bezeichnender Moment, dass es halt in diese Richtung bei ihr gehen wird.
Ja. Das war der Moment, wo ich felsenfest überzeugt von war, okay, Daenerys wird ein Endgegner werden.
Also was ich da sehr spannend dran fand, wir sind ja aus der letzten Folge, sind wir ja mit der Frage rausgegangen, würde sie den Thron aufgeben, ihm zuliebe? Und jetzt haben wir eigentlich die Umkehrung davon. Also würde er ihr zuliebe auf den Thron verzichten? Na?
Ich glaube ja.
Ja, definitiv.
Ich glaube aber, dass Daenerys so jetzt in ihrem Machtgeilheitsmodus ist, dass die das gar nicht in Betracht zieht. Für die ist das einfach Konkurrenz. Die muss weg. Und ich glaube nicht, dass es in der dritten Folge schon weit ist, aber ich würde sagen, wie gesagt, 5., 6. Folge, alle spätestens ist Daenerys, gehört sie zu den Bösen, glaube ich.
Und dann schubst sie ihn aus dem Fenster.
Das wäre aber auch ein geiles Ende irgendwie, ne, dass Daenerys dann der Endgegner wird. Also das wäre so ein richtiger Dick-Move an die ganzen Daenerys-Fans.
Oh, stimmt.
Das würde ich so hart feiern, weil es gibt viel zu viele davon. Es ist unfassbar.
Ja. Ich bin auch mal, also ich hatte auch kurz die Überlegung, nochmal auf Arya zurückzukommen mit ihrem komischen Speer, dass sie mit dem Speer vielleicht auch diesen Blue, also den Drachen vom Todeskönig, den wir ja Blue genannt haben. Ja,
vielleicht, Chris Pratt weint in der Ecke, ja.
Ja. Ja. Ja. dass sie den Drachen vielleicht damit erlegt und dass vielleicht Daenerys das gar nicht so geil findet.
Ah.
Also,
dafür ist er ein bisschen klein, oder?
Ja, nur eine Theorie. Ich meine, vielleicht schleicht sie sich an. Ich meine, sie ist ja hier God of Many Faces. Weiß nicht. Vielleicht kommt ja da die Theorie zum Vorschein, die wir letzte Woche schon besprochen haben, dass sie irgendwie sich so einen Untoten-Face aufsetzt.
Oh,
oder so.
Ja.
Und dann so hinstiegert, so Überraschung.
Oder halt einfach das Ding wirft. Ich meine, man hat ja in der Schmiede gesehen, sie kann das. Und
sie hat die Zeitlupenwiederholung vom von der letzten Olympiade jenseits der Mauer gesehen. Ne? Also.
Aber das ist tatsächlich nochmal ein guter Stichpunkt, weil habt ihr irgendwie das Gefühl, dass die sich auf einen Drachen vorbereiten?
Nee, aber ich muss auch gestehen, also man hat in der ersten Folge halt diesen Drachenritt gehabt, ne? Can you feel love tonight? Danke, George Lucas. aber jetzt der Blue, gar nicht. Also, wow, ich habe heute gerade eben den Trailer zur dritten Staffel gesehen. Da siehst du halt ganz kurz den Night King auf diesem Blue da reiten, ja?
Mhm. Dritten Folge meinst du?
Genau, zur dritten Folge, genau, Entschuldigung. Aber aktuell, ich weiß nicht, das ist so wie beim ersten Avengers, ja? Wie so, ich habe eine Armee, wir haben einen Hulk, ja? sowas hätte der voll ganz gut getan, dass man zumindest mal einmal kurz diesen Drachen irgendwie sieht, denn ganz ehrlich, ich hätte ihn vergessen.
Ja, vor allen Dingen, also alle bereiten sich irgendwie auf diesen Bodenkampf vor und da kommen ganz viele Untote, ne? Aber wenn da halt auch so ein Drache rumfliegt und einfach mal alles brennt.
Ja. Ja, sie wissen, glaube ich, nicht wirklich, also es kam ja schon in der ersten Folge, kam ja schon durch, dass man das Gefühl hat, Entschuldigung, dass die das im Norden nicht so wirklich ernst nehmen, dass die einfach denken, da kommt jetzt ein weiteres Battle halt und ja, weiß nicht, der Drache ist halt so übernatürlich. Also klar, Bran hat das irgendwie relativ in der Öffentlichkeit gesagt, dass der jetzt kommt, aber ich glaube, sie können das gar nicht so wirklich erfassen.
Hm. Naja, wenn Bran halt auch so emotionslos einfach von der Gefahr redet, ist auch klar.
Ich meine, da wird ein Drache kommen.
Genau.
Ihr werdet alle sterben.
Und ich werde dabei zusehen und in meinem Rollstuhl sitzen. Und mit dem Night King dann am Ende grillen gehen. Ja.
Könnte jemand bitte meinen Beutel ausleeren? Danke. Ja. Aber tatsächlich, also ich.
Bran ist.
Ja, wir werden. Alle Bran-Fans hassen uns. Daenerys und Bran-Fans hassen uns, glaube ich.
Dass Bran mal so eine Witzeschleuder werden würde, ey, ohne Scheiß. Die drückste Figur der ganzen Reihe. Kann da Thomas von vorhin nur beipflichten, es ist irgendwie konsequent, wo man ihn hingetrieben hat. Deshalb muss man es aber nicht mögen.
Ja, aber ist so einfach so, ich weiß nicht, ich mag Figuren nicht, die so komplett emotionslos sind.
Ja, er macht halt so einen Yoda, aber selbst der hat mehr Emotionen.
Ja, Yoda hat Emotionen hoch 10, also.
Aber nur die Puppe.
Ja. Ihr schweift schon wieder ab.
Ja, okay, ja.
Und immer zu Star Wars, ey, das gibt's nicht. Auch in dem anderen Cast. Immer landen wir bei Star Wars. Ja. Ob es dann nicht bei Endgame, ja.
Ja. Okay, dann Harry Potter. Der fehlt noch. Und Star Trek, aber das machen wir in Folge 3. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich muss gestehen, nächste Woche wäre ich, glaube ich, auch überrascht gewesen, da einen Drachen zu sehen. Also einen toten Drachen. Wenn Thomas es jetzt nicht nochmal erwähnt hätte, ganz ehrlich. Und irgendwie tun mir die Leute auch leid, weil, ich meine, die schuften da unentwegt. Ja. Und dann kommt halt ein Drache und ich weiß nicht, ob diese komischen Holzbarrikaden so einen Drachen lange aufhalten werden. Ja?
Die brennen halt schön. Ja,
ja, genau. Genau, ja. Und ich meine, stell dir mal vor, so, dann macht er alles klein und da muss es dann total sauer. Meine Küche, meine schöne Suppenküche. Ja?
Ja. Ja, und es war halt auch nicht Thema in dieser Strategiebesprechung, ne? Ja, und dann lassen wir die Drachen da relativ nähe der Burg fliegen, das ist schon in Ordnung. Ja, was machen wir mit den gegnerischen Drachen? Mal gucken.
Und kalkulieren sie nicht mit ein, ne? Also, ja, ich meine, gut, der Night King wird direkt auf die Jagd gehen nach Bran. Genauso wie er Max von Sydow direkt killen wollte. Aber so wirklich durchdacht haben sie das nicht, das stimmt schon.
Oh, vielleicht kriegt Theon so eine Szene wie bei dem einen Drachenfilm. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wo hier Matthew McConaughey damals
Herrschaft des Feuers.
Herrschaft des Feuers,
oh,
genau.
Oh Gott, wie der da aussah.
Das Maul des Drachen rein.
Ja. Ups. Ja, das wäre doch mal ein Ende.
Und dann tötet er den Drachen vom Inneren heraus. Genau, der kämpft Tyrion im Drachen drin selbst. Oh, das wäre geil.
Ja, das wäre so die Beowulf-Gedächtnisszene.
Genau, ja, ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit diesen Drachen passiert.
Ja. So, mal gucken. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn es um Drachen geht, dass sie einfach so denken, ja, die haben einen, wir haben zwei. Pff,
genau. Es gibt ja die Theorie, dass Bran irgendwie Besitz ergreifen wird von Viserion, also von dem untoten Drachen. Da ist jetzt allerdings die Frage, kann er das auch mit toten Viechern machen? Ne? Mhm. Also viele meinen, dass das jetzt so die Richtung ist, in die man das treibt. Und ja gut, da würde natürlich für sprechen, also man muss sich das vorstellen, der versetzt sich dann irgendwie im Götterheim in seinen Avatar-Zustand, was auch immer. Und Theon stirbt halt dabei, während er ihn beschützt. Und dann stirbt Bran selber im Avatar-Zustand. So ähnlich wie in Staffel 4 das beinahe passiert wäre.
Ja, oder aber Theon beschützt Bran, stirbt und dann nähert sich der Night King und dann steht halt Theon wieder auf, weil er halt ein Untoter ist und dann geht halt Bran in Theon rein und der tötet den Nachtkönig.
Oder, aber ja. Nicht mit Theon, nein. Also ich mag Theon, aber er soll jetzt einfach einen Heldentod sterben und fertig.
Ja, aber ich find's halt schon ulkig. Ich meine, Bran ist da der Köder und dann fliegt jetzt ein Drache auf ihn zu. Was soll er mit dem Rollstuhl bitte machen? Also stell ich mir lustig vor, so Drache gegen Rollstuhl. Das ist
wie bei Pokémon, ne? Genau. Der Drache Pokémon. Der Drache setzt dann, der Rollstuhl setzt dann seinen Trägheitsmodus ein oder so.
Aber ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich mal zu der besten Szene in der Folge kommen, oder?
Und zu dem Lied, ja.
Ja. Und zwar, der Gentleman's Club von Winterfell trifft sich, während alle draußen frieren, arbeiten
Suppe austeilen,
und Angst haben, frieren. Ja, gönnen sich die High Class von Winterfell einfach ein bisschen Schnaps, ein nettes Feuer und eine gute Unterhaltung.
Aber kein Trinkspiel. Ja, ich hatte mich gewundert, dass Tyrion nicht irgendwann sein Trinkspiel auspackt, von wegen, ihr trinkt, wenn ich recht habe und umgekehrt.
Naja, sie hätten auch Flaschendrehen spielen können.
Mit Arya, genau.
Genau.
Oder, ja genau, dann hätte Sophie Turner auch noch zum Zuge kommen können, aber nein, wollte ja keiner.
Ja, die Männer von, wer ist eigentlich noch alles dabei, Dominik, klär uns auf.
Oh Gott, wer ist dabei? Beric Dondarrion, Tormund, Brienne, Podrick, wer denn noch?
Davos,
Tyrion natürlich. Ja, ich glaube, das waren sie relativ. Genau.
Ja. Und die besprechen halt,
Jamie,
was sie so.
Jamie.
Ach ja, stimmt, Jamie. Ja, ja. Jamie. Und die besprechen halt, was sie so machen, so morgen und ja, und saufen. Und ich muss gestehen, also ich kann es schon, also ich kann es nachvollziehen, dass sie es machen. Ja, weil wahrscheinlich nicht jeder wird überleben. Ja. Mhm. Trotz allem halte ich es für seltsam, dass man sich vor einer großen Schlacht die Hucke vollsäuft.
Aber das haben sie in Staffel 2 ja auch gemacht. Vor Blackwater.
Ja, ich glaube, ich würde das auch machen, ja.
Also die lehnen es ja erst ab und dann.
Es tut mir leid, aber da haben die überhaupt keine Chance. So, so komm ich, du dachtest für dich so. Ganz kurz.
Ja, deshalb wollte Brienne ja auch nichts trinken. Ne?
Ja, aber Brienne ist ja auch eine Langweilerin.
Aber ist jetzt Sir Brienne.
Sir, nicht Sir.
Sir.
Ja, ist alles Sir, keine Ahnung. Ja.
Ja, denn man hat mal einfach so gefühlte 4 Milliarden Jahre lange Tradition über den Haufen geworfen und hat eine Frau geadelt, zur Ritterin geschlagen. Denn, oh Wunder, das muss kein König machen, jeder Ritter kann jeden zum Ritter schlagen. Das hätte man noch vorher haben können, oder?
Aber es war so eine schöne, passende Szene, fand ich. Also überhaupt, wie sich da alle gefunden haben und miteinander gesprochen haben und irgendwie diese ganze Atmosphäre von wegen, ach, morgen könnten wir alle tot sein. Was machen wir denn jetzt eigentlich noch ein bisschen?
Saufen.
Trinken nur noch einen Wein, quatschen ein bisschen. Tommen kommt ja nachher noch dazu und fabriziert ja die lustigsten Szenen dieser Folge.
Oh Gott, ey.
Und produziert, glaube ich, unendlich viele weitere GIFs, die man im Internet jetzt demnächst sehen kann. Ja. Das war wirklich cool.
Er an der Brust von Hagrids Mutter, ja.
Und allein seine Geschichte, wie er quasi den Riesen besiegt hat und warum er so groß geworden ist und warum man ihn so nennt, wie man ihn nennt, einfach wirklich, wirklich großartig.
Aber es wird ja nicht gesagt, wie er den Riesen besiegt hat. Das wird ja gar nicht gesagt.
Ist diese ganze Riesengeschichte, ja, vor allem, er steht ja nicht seit gestern irgendwie auf Brienne. Ja, die ist ja schon, ne? Und Brienne ist ja sehr groß gewachsen, ja. Es tut mir leid, aber für mich heißt das einfach, diese Geschichte abgekürzt so, werde ich ruhig, ich rede dich trotzdem. Ja? Du wirst mir verfallen. Ja? Und ja, allerdings fand ich es dann ganz gut, dass es dann in dieser Folge gedacht haben, doch nur eine Sexszene gab und nicht noch Tormund und Brienne übereinander gefallen sind.
Nee.
Ja, das muss ich dann auch nicht haben. Das würde auch zu der Figur von Brienne nicht passen.
Das wobei wäre Hardcore-Fanservice.
Ja. Wobei ich fände es, glaube ich, echt schlimmer, wenn Brienne über Gendry hergefallen wäre. Oder Podrick. Das wäre, glaube ich, doch schlimmer gewesen. Von daher.
Jamie.
Oder Jay. Einfach über alle.
Massenorgie, wie beim Parfüm. Ja.
Genau. Weißt du, so ich meine, ey Leute, ja, wir werden alle sterben. Ich will noch einmal kurz Sex haben. Wer will zuerst? So, ja, das gibt's nicht. Gott sei Dank.
Ja, das
wärmt ja auch. Das wärmt wie bei Pinguinen, ja. Die erzeugen so eine Wärme, dass der Night King einfach wegschmilzt in der Ferne.
Genau, sie besiegen ihn mit Liebe, wie in Ghostbusters 2.
Oh Gott.
Sie halten sich einfach alle die Hände und singen ein Lied von der Liebe. Und dann,
dann eher Podricks Lied. Nein.
Ja. Lustig fand ich ja auch Davos, wie er sich dann im Kamin aufwärmt und eigentlich ja nichts trinken will. Also eigentlich wollen ja eigentlich alle was trinken.
Ja.
Und dann kommt ja Tormund rein und zeigt ja dann seinen eigenen Schnaps, den er mitgebracht hat quasi. Ja. Und haut sich das erstmal die Hucke voll und dann Davos, okay, jetzt brauche ich auch Wein.
Ja, aber erst nach Tormund, nachdem Tormund seine Anekdote da zum Best gegeben hat, weil er dann gedacht hat, da ist Riesenmilch drin in dem Horn. Aber
ja, er trinkt auch sehr interessant, ne? 20% für den Mund, 80% für den Bart.
Der Bart muss auch trinken.
Ja,
ich feiere den so, ey. Aber auch gefeiert habe ich auch den Ausdruck auf Podricks Gesicht, als Brienne gesagt hat, ja, ich will ja gar kein Ritter werden. Er hatte so richtig im Gesicht stehen, Bitch, seriously, please.
Genau, mach's doch.
Ja, einfach. Aber wirklich, jetzt zier dich doch nicht so, ey. Aber die Szene, wo Brienne zum Ritter geschlagen wird, ist durchaus eigentlich sehr schön. Also auch zwischen Jamie und Brienne, die Blicke, das ist eigentlich, also da ist auch wieder ein gewisser Abschluss, finde ich, so von der Arc von beiden. Und ja, das könnte auf was Ungutes hindeuten, fürchte ich.
Ja. Was die beiden Folgen wirklich gut leisten, das anders als in der Staffel davor, wo es ja immer so sprunghaft war, ne? Dass es jetzt wirklich konzentriert ist, dass alle Charaktere zusammenkommen, dass viele Storylines irgendwie jetzt abgeschlossen werden und es jetzt irgendwie tatsächlich gut auf das Finale zugehen kann. Ne? Also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass jetzt nochmal unendlich viel was anderes erzählt werden muss, damit es dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern es jetzt wirklich geradeaus gehen kann.
Ja, es hat dieser Folge tatsächlich auch sehr gut getan, dass die so einen rein Winterfell-Fokus hatte. Also ich war erst so ein bisschen skeptisch. Vor allem, ich weiß nicht, war das bei euch auch ein Problem? Ich musste tatsächlich meinen Fernseher heller drehen, weil die so scheiße dunkel war, die Folge.
Das liegt aber an Sky, glaube ich.
Ja,
also ich glaube, sie ist sehr dunkel, die Folge, aber die kriegen halt das Bild auch nicht geschissen bei Sky.
Ja, das war's jetzt wirklich mit dem Sponsoring.
Endgültig. Ja, aber das, dieser klare Winterfell-Fokus hat der Folge gut getan. Also vor allem, dass wir nicht irgendwie diesen wirklich stupiden oder nicht stupiden, einfach plump ausgeführten Ironborn-Plot vom letzten Mal hatten. Der wurde ja dann jetzt auch relativ eher beigelegt, weil Theon ist ja jetzt auch eingetroffen auf Winterfell, was auch eine sehr schöne Szene war, ne, wo Sansa und Theon sich wiedersehen. Da ist auch irgendwie, also die fand ich wirklich schön. Und da merkt man auch, dass da auch eine gewisse Emotionalität auch sogar von Sansas Seite hinter ist, weil Sansa ähnelt ja mittlerweile wirklich ziemlich ihrer Mutter Catelyn und die war ja auch eher so, ja, hart und streng, aber auch irgendwie hart und fair. Und als
außer
sie,
zu John.
Genau, außer zu John, da war sie nur hart. als Sansa dann halt Theon sieht, bricht dann schon bei ihr irgendwie so ein bisschen der Panzer auf, ne?
Ja. Nee, es war auch ein schönes Wiedersehen tatsächlich, ja. Wobei, ich muss auch wieder sagen, als sie sich dann so umarmt haben, muss ich auch mal kurz in meine Erinnerung kramen, was war denn nochmal, ach ja, dieses Geflohen, dieser Sprung da von der Burgmauer, ja, stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja, wie auch immer sie den überlebt haben sollen, aber gut.
Noch eine weitere schöne Szene ist auch, wie die letzten Wächter der Mauer, also gefühlt, jetzt zusammenkommen, wo John, Sam und Ed nochmal oben auf der Mauer stehen.
Und Ghost. Und
ja, stimmt, ganz an der Seite. Das ist mir auch aufgefallen, ja, stimmt. Und das war auch nochmal diese Entwicklung dieser Serie ganz schön zu sehen, weil die haben wirklich viele Verluste gehabt im Laufe der Staffeln. Also wenn man mal guckt, wie sie damals aufgebrochen sind bei der Nachtwache, also jenseits der Mauer dann, und wie viel das mal waren und wie viel jetzt also übrig geblieben sind. Ja.
Schon traurig irgendwie auch, ne? Aber es zeigt dann auch schön die, ist natürlich auch eine sehr nostalgische Szene, ne, durchaus.
Ja, genau.
Ich muss aber gestehen, wenn dann halt die letzte Szene kommt, die allerletzte Szene, war es bei mir so, wo ich dachte, okay, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es in dieser Folge irgendwas Großes passiert nach dem Schlag. Das war von vorhinein klar. Weil zum einen, die Folge geht halt noch 50 Minuten, dann die nächste Folge geht ja alle 80, ja. Zum anderen war mir klar, okay, nächste Woche hat die Regie dieser Miguel Sapochnik, wie er heißt, der hat eben Hardhome und Battle of the Bastards gemacht hat.
Also, großartig, ja.
Ja, also da wird's, das wird rocken, ja. Trotz allem, als die Folge dann halt zu Ende war, mit der letzten Szene war es so, wo ich dachte so, boah, okay, jetzt warten wir halt noch eine Woche. Also ich hatte letzte, also bei der ersten Folge irgendwie bin ich zufriedener rausgegangen, tatsächlich.
Ja, es war auch ein fieser Teaser am Ende, ne? Also du kannst es dir auch schon so herleiten. Also ich finde es halt so bezeichnend, dass die Folge praktisch endet wie der letzte Trailer. Also wirklich genau, also nicht haargenau dieselbe Einstellung, aber derselbe Shot immer noch. Und du kannst ein Stück weit sagen, also wenn du jetzt mal guckst, die beiden ersten Folgen waren ja jetzt von einem Regisseur, von David Nutter, der zum Beispiel auch die Red Wedding inszeniert hat. Und du kannst sagen, das war jetzt praktisch ein Zweiteiler. Also, das merkst du schon daran, weiß nicht, also ich muss zugeben, dass ich den Anfang so ein bisschen unbeholfen fand. Also, das ging ja wirklich direkt in Medias Res, als ob das ursprünglich mal ein großes Ding gewesen wäre, ne?
Aber du merkst auch, also ich sag mal so, wenn das in Staffel 2 oder 3 gewesen wäre, hätten sie vor Jamies Verhandlung noch mindestens eine halbe Folge gesetzt. An Inhalt.
Ja,
du merkst halt wirklich, dass die das jetzt zu Ende bringen müssen wollen. Ja,
ja.
Und dafür auch, also ich kann, zum einen nimmt es vielleicht ein bisschen Atmosphäre, zum anderen ist es aber auch ganz schön, dass sie es mal voranmachen. Denn,
richtig,
denn genau. Es gab in der Game of Thrones-Historie durchaus einige, hallo Staffel 5, Situationen, die halt echt genervt haben, weil sie es einfach zu lang gezogen haben. Ne?
Ja, das ist halt jetzt nicht mehr. Ja. Ne? Jetzt ist es halt wirklich fokussierter. Aber auch nicht so wie in Staffel 7, wo du dann ständig das Gefühl hast, so, boah, teleportieren sie sich jetzt durch die Welt? Dadurch, dass halt alles da im Winterfell passiert, das ist ja, halt wirklich.
Wie kriegen wir jetzt Jon Snow aus dieser gefährlichen Lage? Wir haben doch noch diesen Onkel, oder? Ja, super. Wie heißt der nochmal?
Benjen Ex Machina.
Benjen Ex Machina, genau. Der kommt ja, zufällig genau. vorbei.
Ja. Und der
das passiert halt jetzt nicht mehr, ne?
Er äußert dann auch noch diesen Satz so, ja, komm mit mir. Nein, dafür ist keine Zeit. Das war so ein richtiger Meta-Kommentar an der Stelle.
Ja. Komm
dann noch in dieser Folge.
Aber ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Folge. Und es war ja, wie gesagt, auch klar, dass jetzt nichts passiert und dass es jetzt nächste Folge abgeht, wenn die erste 80-Minuten-Folge kommt. Und du hast es ja auch schon gesagt, wer die Regie führen wird. Und die Erwartungen sind auch jetzt gigantisch groß, weil ja tatsächlich auch schon irgendwie gesagt worden ist, es soll die größte, längste Schlachtsequenz sein in Film und Kinogeschichte, also Film und Fernsehgeschichte.
Ja, 80 Minuten, ne? Ja, und sie soll sich stark anlehnen an Helmsklamm tatsächlich, ne? Ja. Also das ist deren Hauptinspirationsquelle. Was ich dann noch zu Helmsklamm kurz einwerfen kann, es gab ja noch eine Szene zwischen Jamie und Brienne. Die fand draußen statt, wo die, also im Hintergrund konnte man sehen, dass die jetzt so langsam aber sicher die Gräben von Winterfell befestigen für die große Apokalypse oder eher Zombiekalypse, keine Ahnung. Und da gab es dann ja diesen Moment, wo sie miteinander reden und sie wundert sich dann die ganze Zeit darüber, warum er so normal mit ihr redet und sie noch nicht beleidigt hat, wie er das sonst immer tut. Und dann sagt er ja, dass er gerne irgendwie unter ihr, dass er sie gerne praktisch als Kommandanten hätte. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat die Szene auch tatsächlich an Helms Klamm beziehungsweise Herr der Ringe, die zwei Türme erinnert, weil das ist ähnlich wie zwischen Aragorn und Eowyn, nur einfach umgedreht.
Ja,
doch. Ja, ne? Stimmt, ja.
Und ja. Diese Bezüge auf Helms Klamm, die finde ich sehr interessant bei der Folge.
Es wirkt stilistisch auch so ein bisschen. Ne, die Nacht ist eingebrochen, Helms Klamm spielt auch bei Nacht. Dann hast du diese Bedrohung, doch, das hat was. Und ich finde, es gibt schlechtere Vorbilder als Helms Klamm, wenn es um Schlachten geht.
Vielleicht fängt es jetzt auch noch an zu schneien. Regnen kann es ja nicht.
Ja, höchstwahrscheinlich sogar. Aber um dann noch den Bogen zu knüpfen, es gibt ja noch eine Gemeinsamkeit mit Helms Klamm, nämlich eine Musikmontage. Also jetzt nicht direkt, aber in Helms Klamm gibt es ja diese Szene, wo Theo den seine Rüstung anlegt und dann auch sagt, wo sind Reiter und Ross und das Horn, das weithin hallende, bla bla bla. Mhm. Und währenddessen haben wir dann auch eine Parallelmontage von den Orks, die immer näher rücken und den Kindern, die ausgerüstet werden mit Waffen und so weiter und so fort. Und hier haben wir ja eine ähnliche Szene mit Podrick, der singt.
Ja.
Ne?
Schöne Szene.
Ja, großartige Szene. Vor allem der Song hat ja auch eine Bedeutung. Ne?
Das ist jetzt dein großer Moment, Dominik. Klär uns auf.
Ja, oh Gott. Hau raus. Ja, wie mache ich das? Es ist kein Zufall, dass sie diesen Song genommen haben und auch kein Zufall, dass die Folge. Ich weiß nicht, was habt ihr euch gedacht, warum die Folge einfach nur Ein Ritter der Sieben Königslande heißt?
Ich muss gestehen, dass ich bis vor 2 Sekunden nicht wusste, wie die Folge heißt.
Das ist mir auch immer vollkommen egal,
wie die Folge heißt. Ja, und wieder Sky, die verpennt haben, es reinzuschreiben, glaube ich sogar. Jedenfalls Montagmorgen noch.
Ja, also statt Montagmorgen
ist wieder da. Ja. Kudos an Sky, ja. Nein, also folgendes, das Lied, was er singt, oder generell der Titel Ein Ritter der Sieben Königslande, ist eine Anspielung auf dieses Beiwerk von Martin, der Heckenritter von Westeros. Und das spielt 100 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen. Und genau darauf bezieht sich dieses Lied, dieser Jennys Song, den ja Podrick anstimmt in einer.
Du meinst Jenny of Old Stones?
Genau, Jenny of Old Stones. Ich weiß nicht, habt ihr euch bei der Synchro nicht auch irgendwie gefragt? Also ich habe beide Versionen gesehen, Englisch und Deutsch. Fandet ihr nicht irgendwie, dass Podricks Gesangsstimme überhaupt nicht zu ihm passen wollte?
Ich habe sie nur im OV gesehen, muss ich gestehen.
Ach so, gut. Auf Deutsch gesehen, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
Okay, weil sie haben nämlich, glaube ich, sogar dieselbe verwendet, die hier bei Bronn hat doch mal zwei Mal gesungen in der 5. Staffel. Und ich glaube, das war genau derselbe Sprecher. Und Bronn ist schon ein bisschen älter als Podrick. Aber egal, Jenny of Old Stones, kurz umrissen. Dieses Lied handelt hauptsächlich davon, dass ein Targaryen-Prinz, Duncan Targaryen, eine Biedere heiraten wollte. Und da sehen wir dann halt auch wieder den Bogen zu Jon und Daenerys von wegen, ich gebe den Thron auf für meine Liebe. Das steckt da schon zum einen drin. Dann, dass dieser Duncan Targaryen, der wurde auch Duncan the Tall genannt und ist zwar nicht zweifelsfrei erwiesen, aber er ist wahrscheinlich sogar ein Vorfahre von Brienne. Und deswegen wird dieses Lied an der Stelle angestimmt. Aber das Ganze geht noch weiter, denn diese Geschichte um diese Jenny ist ein bisschen komplizierter, denn die ist eine, die in den Ruinen gelebt hat. Irgendwo in der Nähe von Schnellwasser, glaube ich, also wo Catelyn Stark aufgewachsen ist. Und die hat steif und fest ihr Leben lang behauptet, dass sie eine Nachkommen oder sogar selber ein Kind des Waldes ist. Also eins von diesen mythischen Wesen, die ja relativ verschwunden waren mit den Jahren, mit den Jahrhunderten eher. Und Sir Duncan hat die auf seinen Reisen getroffen und dann mit nach King's Landing genommen, wo sie dann auch an Hofe gelebt hat. Und jetzt kommt das Interessante, denn die hat mit sich eine Magd genommen, die eine Hexe war und die hat auch eine Prophezeiung gemacht, nämlich an den damaligen König Aegon den V., das ist der Vorgänger des irren Königs, an den hat sie die Prophezeiung gemacht, dass aus seiner Linie der Ajor Ahai hervorgehen würde. Und aufgrund dessen hat dann König Aegon der V. seine Kinder Aerys und Rhaella miteinander verheiratet. Und aus dem Inzest gingen dann Daenerys, Viserys und Rhaegar hervor. Und jetzt kann man dann sich herleiten, dass wahlweise Daenerys oder Jon der Ajor Ahai sein müssen.
Ich tippe auf Jon.
Ja, ich auch.
Ja, ich auch. Also Daenerys, no. Just ja. No.
Ja.
Aber es ist halt sehr schön, wie sie dieses Lied und die Mythologie hier eingearbeitet haben. Also ich meine, die Serie hat ja die Bücher schon lange eingeholt. Aber diese kleinen Rückbezüge beziehungsweise Winks halt an die Vorlage oder auch halt das Drumherum, also es gibt ja noch mehr, sind wirklich schön in der Folge.
Ich mochte auch, dass den Song dann nochmal zu hören im Abspann, interpretiert von Florence and the Machine.
Ja, auch wieder ein sehr schöner Bogenschlag, weil Florence and the Machine, hatte ich jetzt auch gelesen, wollten sie eigentlich schon für die zweite Staffel haben, für Reigns of Castamere, nachdem sie irgendwie den Song, ich glaube Seven Devils oder so heißt der, den hatten sie in dem Trailer zur zweiten Staffel, glaube ich, verwendet. Und aufgrund dessen wollten sie die dann für den Abspann-Song der 9. Folge. Das hat dann aber leider nicht geklappt.
Okay.
Ah.
Ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum zum Teufel haben Thomas und Stu, diese zwei Füchse, den Dominik mit an Bord geholt, jetzt wisst ihr es.
Genau. Und das war nur die Kurzversion.
Ach, herrje. wenn ihr die lange Version hören möchtet, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Dann liefern wir die nächste Woche nach. Wobei ich glaube, nächste Woche wird es halt auch viel zu besprechen geben. Glaubt ihr, dass nächste Woche auch wieder alles nur Winterfell ist, oder trauen sie sich ein bisschen auch wieder von Cersei zu zeigen, die ja in dieser Folge wirklich nicht existent war?
Es könnte sein, dass sie doch Cersei zeigen, weil wenn man sich erinnert an die Schlacht der Bastarde, in den Trailern damals hat man nur die Schlacht gesehen und dann gab es ganz überraschend plötzlich Daenerys in Meereen. Und die Folge war auch von Miguel Sapochnik, also
ja. Ich glaube, ja. Sie müssen auch kurze Einschübe machen, weil sonst es vielleicht ein bisschen zu redundant wird oder zu much wird. Weißt du, was ich meine?
Ja. Vor allem die 4. Folge wird ja auch wieder inszeniert von David Nutter. Und findet ihr den Nachnamen im Deutschen auch so komisch? Nutter? Aber egal. Also das eine, was ich denke, ist halt das, was jeder denkt. Und das andere, was ich denke, ist bei dem Nachnamen Nutter, denke ich, ah ja, der hat die 100 Thesen an die irgendeine Küchentür genagelt. Aber egal. und ich glaube tatsächlich, dass die 3. Folge wird die Schlachtfolge werden. Aber ich glaube, dass die 4. Folge dann vielleicht sowas Red Redding-mäßiges sein könnte. Wisst ihr, wo halt jetzt keine große Schlacht tobt, aber wo auch einige Leute sterben werden.
Ja, es wird auf jeden Fall ein Aftermath geben, wo es halt irgendwie darum geht, was passiert jetzt nach der Schlacht? Welche Figuren sind noch da? Was machen die jetzt? Wo bewegen sich alle hin?
Sind überhaupt noch welche da?
Sind überhaupt noch welche da? Also das wird halt viel in Folge, also entweder in Folge 3 am Ende wird ein klarer Fokus auf Cersei sein oder halt zwischendurch immer mal wieder, um so ein bisschen Tempo rauszunehmen.
Ja. Und ich nehme stark an, dass es einige Schicksale gibt, die erst in der vierten Folge dann revealed werden. Ich glaube, dass sowas passiert wie jetzt am Ende der siebten Staffel mit der Mauer und Tormund, ja. Und dass dann einige Leute dann gespannt sind und eine Woche warten müssen, um dann zu erfahren, ob der oder diejenige noch lebt oder stirbt, glaube ich.
Ich glaube eh, dass wir in Folge 5, die ja auch wieder von Miguel Sapochnik sein wird, dass wir da auch wahrscheinlich wieder ein fettes Battle kriegen. Ja. Und die finale Folge, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, die haben ja die beiden Showrunner zusammen inszeniert, also David Benioff und D.B. Weiss. Und wenn man sich erinnert, die haben ja in der Vergangenheit, ich glaube, David Benioff hat die dritte Folge der dritten Staffel inszeniert und D.B. Weiss die erste der vierten. Und das waren beides eher so ruhige Folgen. Also kann es sein, dass das Finale gar nicht mal so wahnsinnig spektakulär werden kann. Ich weiß es nicht. Also die haben Action nicht so drauf, soweit ich weiß.
Ich glaube tatsächlich auch, dass der letzte Gegner, wer immer es sein wird, vielleicht auch gar nicht so auf dem großen Schlachtfeld dann sterben wird. Ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das etwas intimer wird, um es mal so auszudrücken. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Jon und Daenerys.
Ja? Oh, bitte nicht, nein.
Also das. Also ich glaube nicht, dass es nochmal zu Beischlaf zwischen den beiden kommen wird.
Das hoffentlich nicht. Nein. Das ist vorbei.
Das ist auch so peinlich gefilmt, ey, mit ihren Nacktheitsklauseln. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Weißt du, ich mag Schnee nicht.
Genau, das sagt sie jetzt. Und das ist dann wieder die George Lucas-Szene.
Ja. Oh Gott, ey. Übrigens, wir sind verwandt. Oh, jetzt mag ich Schnee auch nicht mehr.
Aber sie stellen sich immer noch nicht diese Frage, ne? Es ist zum Mäusemelken, wirklich.
Ja, also wie gesagt, ich habe gefühlt, Inzucht ist in Westeros echt gar und gäbe. Außer, wie gesagt, man ist ein komischer Redneck. Also wirklich so, ja, wenn's die Oberschicht macht, das ist cool. Ja? Ja. Das ist schon, das finde ich schon ziemlich hart. Also das finde ich nicht gut. Also man bräuchte so eine Inzuchtgewerkschaft. In Westeros. Ja?
Ja, das fällt mal weiter.
Das ist doch dein Thema. Also Gewerkschaft, nicht Inzucht.
Ja, oh gut. Nach in, Stoff, in Folge 6 wird die Demokratie eingeführt, von daher.
Ja,
das ist immer noch meine These. Am Ende wird der Thron zerstört und die kriegen eine ganz frühe Form der Demokratie. Das prophezei ich immer noch.
Ja, und dann haben sie die Idee, hey, wisst ihr was? Um unsere Aggression loszulassen, machen wir so einmal im Jahr purgen wir.
Oh mein Gott, ey.
Ja, okay. Cool. Ich würde sagen.
Zu der ganzen Reihe muss auch mal ein Hatecast her, ja.
Steht auf der Liste. Das kann,
da bin ich dabei, ja.
Okay, sehr gut. Gut, habt ihr noch irgendwas zu der zweiten Folge, deren Titel ich wieder vergessen habe?
Ich glaube, wir haben alles erzählt.
Ja.
Ja, so relativ. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ob wir. Gab halt noch eine Szene irgendwie mit Sam und dem. Ach nee, Quatsch, das hatten wir auch mit dem Schwert, genau.
Ja.
Ja. Und dass die kleine Lyanna Mormont auf dem Schlachtfeld kämpfen will. Mit Rüstung.
Ach ja, stimmt.
Mit Rüstung in Hobbit-Größe.
Nee, aber guck mal, in Herr der Ringe waren die Hobbits ja auch irgendwann ziemlich effektiv.
Ja, besonders Pippin.
Ja, die auch. Pippi Langstrumpf auch mit dabei.
Aber da sind auf jeden Fall auch Kinderzombies dabei, von daher.
Stimmt.
Das ist halt
so, so wie so bei klassischen Essen, so Kindertisch, Erwachsenentisch.
Mhm.
Okay. Aber ich glaube, es wird so eine Folge, so einen Moment geben, meine ich, wo so ein paar Kinderzombies so einen Erwachsenen zerfleischen, glaube ich.
Gab's da schon in Hard Home.
Ach ja, stimmt. Ja, dann machen sie es halt eben nochmal. Kommt immer gut.
Dieselbe Mutti kommt mit ihrem untoten Kindergarten an, das wird sein.
Ja. In Zweierreihen, ich habe gesagt, in Zweierreihen, halt euch an mein Happy fest und dann alles, was keine blauen Augen habt, wird abgeschlachtet. Das heißt, Tormod ist sicher. Okay. Gut, ich möchte, bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal die Frage stellen, wer glaubt, ihr stirbt? Jetzt, wo ihr jetzt 2 Folgen Intus habt, wo seid ihr sicher, der oder die geht hups?
Da will ich echt nichts drüber sagen, muss ich ehrlich gestehen.
Ich sag immer noch Theon.
Ja, also höchstwahrscheinlich. Aber beim Rest, ich lasse mich echt überraschen. Ich mache da keine Prognose.
Ja, ich auch nicht. Ich bin noch nicht so der Todeslistentyp. Also das überlasse ich den Buchmachern in den USA.
Gut, dann werde ich die Frage einfach nächste Woche trotzdem nochmal stellen. Denn dann habe ich ja wahrscheinlich ein paar aussortiert. Dann aber noch die Frage, was erhofft ihr euch für den 3. Folge?
Eigentlich ist es einfach, und zwar, dass
Hartum und
nee, dass Hartum und Battle of Bastards zusammenkommen und übertrumpft werden.
Also Episodeninzucht.
Ja, genau.
Ich erhoffe mir da eher so ein Gemisch aus Helms Klamm und Blackwater, weil an der Blackwater-Folge habe ich sehr geschätzt, dass die nicht nur Gemetze war. Also Gemetze ist geil, keine Frage. Insbesondere von wo? Mein Gott, ey, hätte nie Marshall nicht anstatt den scheiß Hellboy das drehen können. So. die Folge war auch, glaube ich, von Martin geschrieben, die Blackwater-Folge, aber. Also sowas würde ich mir wünschen, dass du halt immer mal wieder so Szenen in den Katakomben hast. Dass die halt da wirklich um ihr Leben bangen. Also sowas hast du ja auch bei Helms Klamm gehabt, nur da waren es halt irgendwelche gesichtslosen Leute, die Angst haben, wenn die Orks da am Feiern sind draußen.
Aber es gab ja schon in dem Trailer zur 3. Folge Szenen, wo zumindest Arya in den Krypta für irgendwas wegläuft. Also nehme ich auch mal stark an, dass wir nicht nur Schlachten singen bekommen. Denn ganz ehrlich, ich glaube, 80 Minuten und davon vielleicht 78 Minuten nur Schlacht wäre auch ermüdend, glaube ich.
Ja, genau.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das größtenteils schon eine große Schlacht wird. Ich glaube, dass wir uns von einigen Figuren verabschieden müssen. Ich glaube aber auch, dass wir noch andere Sachen zu sehen bekommen in der nächsten Woche. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir Euron und Cersei wiedersehen. Vielleicht ist dann Euron schon dabei und sucht ein Babybettchen aus und streicht den Thronsaal an Euron. Das ist immer so. Cersei, was glaubst du? Pink oder blau oder neutrales Grün?
Ja? Ich stell mir gerade so eine Kinderwiege aus zusammengeschmolzenen Schwertern vor. Direkt neben dem eisernen Thron.
Ja. Ja. Schatz, wollen wir ihn jetzt schon die Zunge rausschneiden oder noch warten, bis er auf See geht? Ja. Ja. Egal, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein kurzes Fazit. Ich fange mal an. Ich fand die Folge okay. Ich hatte mit der ersten Folge ein bisschen mehr meinen Spaß. Ich war für mich so eine Schulterzugfolge. Also die Figuren wurden jetzt final positioniert. Und jetzt warten wir auf den Sturm, der da kommt. Und ich muss auch sagen, ich hätte es ganz schön gefunden, wenn man mal wieder was irgendwie ein bisschen so von den Untoten was gesehen hätte. Weil letztlich sieht man halt am Schluss einfach, okay, sie sind da, aber die Bedrohung wirkt einfach immer noch so diffus, finde ich. Ich bin mir mal sicher, dass in der 3. Folge dieses Diffuse zur harten Realität wird. Und bin sehr gespannt auf die Folge. Ich freue mich wie ein Night King auf Montag früh. Und ja, gebe das Fazit-Zepter mal an dich weiter, Dominik.
Ach Gott, ja, dann bin ich jetzt der Good Cop hier, weil ich fand die Folge ziemlich, ziemlich gut, ehrlich gesagt. Sie hat mir sogar besser gefallen als die erste. Beide bilden für mich irgendwie so eine David-Natascha-Einheit. Und ich fand die Atmosphäre hier einfach sehr toll, dass man immer noch dieses Nostalgische von Folge 1 hat, aber dass es dann halt wirklich in so eine, ja, Melancholie irgendwie mündet. Und es gab sehr schöne Charakterinteraktionen, Emotionen an Stellen, wo ich sie jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und ja, gut, das Ende ist ein kackfieser Teaser, aber wenn man das mal so ein bisschen ausblendet, dann ist das wahnsinnig stimmungsvoll gewesen. Insbesondere halt mit diesem Jenny-Song. Das fand ich großartig.
Mhm. Also ich kann mich da auch anschließen. Ich fand die Folge unglaublich lustig. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Dank Tormund. großartiger Charakter. Schließe mich da an, das ist so eine Art Doppelfolge und sie ist vom Stil her und von der Inszenierung her wirkt sie wie aus einem Guss und sie führt viele Charaktere zusammen, sie schließt viele Storylines ab und fühlt sich tatsächlich an, wie so, jetzt sind alle zu Hause angekommen und jetzt ist die Bedrohung da. Musst du aber auch recht geben, so ein bisschen zwischendurch Terror hätte mir auch gefallen. Da nochmal irgendwie auch Blick auf Herr der Ringe. Da gab es zum Beispiel zumindest auch ein Dorf, was zu sehen war, was ja überfallen worden ist. Das hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass einfach nochmal zu sehen ist, boah, jetzt sind die gleich da und die metzeln gerade ganz schön viel ab und da kommen noch mehr Menschen zu den Untoten und die Armee wird noch größer. Es hätte nochmal das Gefühl gegeben, dass da rundherum um Winterfell auch noch irgendwas existiert. Nichtsdestotrotz freue ich mich total auf die nächste Folge, hab da super Bock drauf und das wird großartig und ich glaube, ich werde 80 Minuten mit Popcorn da sitzen. Ich werde sie nicht beim Frühstück gucken und einfach hoffentlich ein geiles Gefühl haben, wenn die Folge endet.
Ich gucke sie mir tatsächlich...
Oder bitterlich weinen.
Ich gucke sie mir tatsächlich um 3 Uhr morgens an, glaube ich. Also für Miguel Sapochnik macht man das schon mal.
Ich bin noch am Überlegen, aber ich glaube, ich werde mir den Blicker auch stellen. Ich glaube, ich werde sie nicht nur einmal gucken. Im Gegensatz zu Folge 2 jetzt. Die habe ich tatsächlich nur einmal geguckt.
Ja, ich habe halt ein 4-jähriges Kind zu Hause. Also dann brauche ich mal einen Schlaf und tagsüber gucken ist er auch nicht.
Die Folge wird fürs Du das Mad Max Fury Road auf Game of Thrones, glaube ich.
Oh, ganz ehrlich, das ist Mad Max Fury Road, diesen Film liebe ich so abgöttisch, das glaube ich nicht. Wenn die Folge Mad Max Fury Road like wird, dann wird dieser Podcast 8 Stunden lang gehen und ich werde nur eins sagen, geil, geil, geil. Ja? Andererseits, ganz ehrlich, schöne, ich meine, gut, der Night King redet nicht, aber stell dir mal vor, der mit seinem Drachen so an seinen Typen vorbei und dann so auf doch Valhalla und schön das Silberspray in die Fresse, warum nicht?
Oh, das ist ja großartig.
Ja, ja und Arya schraubt sich ihren valyrischen Dolch an den Arm und macht einen auf Charlize Theron.
Ja, nur Jon Snow als Max wäre irgendwie scheiße. Also, das würde nicht passen.
Der geht auf die Kühlerhaube von...
Ja, er muss einfach ein bisschen mehr grunzen, dann ist alles gut.
Ja, nein, der geht auf die kühle Haube von Drogon fertig.
Es gibt noch diese eine Szene, wo Mad Max so spritzt, so in dieses Auto, diesen so pustet. So. Das stelle ich mir ein bisschen komisch vor bei dem Drachen.
Mad Max, Winterfell.
Ja. Oh Gott,
ja. Ey. Kit Harington ist der neue Mad Max. Ach du Scheiße.
Ja. My name is Jon Snow. And my world is ice.
And I know nothing.
Ja, gut.
Bevor das ist so eine Black and Ice Edition.
Bevor wir jetzt darüber rätseln, wer zu den First Wives des Night Kings wird, ja, würde ich jetzt doch eher sagen, lass uns mal besser Schluss machen. Freue mich auf nächste Woche. Wir werden wieder podcasten. Ich hoffe, dass der Dominik wieder mit dabei ist. Wobei er hat keine andere Wahl. Wir wissen, wo er wohnt.
Genau. Ja.
Thomas ist auch mit dabei. Ich bin auch hoffentlich mit dabei. Wir werden versuchen, das dann wie bei der ersten Folge so zu machen, dass der Podcast am Dienstag dann online ist. Wie gesagt, diese Woche war es wegen Oster nicht möglich. Ja, ich verabschiede mich. Kommentiert fleißig. Wir sind interessiert daran, wie ihr die Folge fandet. Wir lesen eure Kommentare, auch wenn wir jetzt in der Folge an sich nicht drauf eingegangen sind, aber wir hatten Wichtiges zu besprechen. Ja, zum Beispiel Game of Thrones mit Mad Max Fury Road zu vergleichen. Ja. Und von meiner Sparte heißt es jetzt Tschüss. Und ich würde dem Dominik jetzt noch ein paar Sekunden geben, natürlich, sich zu verabschieden. Und dann darf der Thomas auch noch mal. Also bitte, Dominik, leg los.
Ich dachte, ich darf jetzt die Langversion meines Nerdgasms zum Besten geben.
Nee, wir wissen, wo du wohnst, vergiss das nicht.
Also wer da eventuell doch dran interessiert sein könnte, der darf sich gerne den Podcast vom Telestammtisch anhören, der wahrscheinlich morgen Vormittag online kommen wird. Genau, und
da das ist aber schon seltsam. Jetzt seid ihr einmal vor uns dran mit der Aufnahme und ist trotzdem nicht rechtzeitig hin. Was ist denn euch los?
Ja,
wer schneidet den Scheiß denn? Das muss dann echt ein Versager sein.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich werde da mal, das ist Jumix sein. Keine Ahnung. Nachbar, keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr gerne dabei. Freue mich wie Boller auf dieses Zwischenfinale. Und ihr dürft gerne reinhören beim Telestammtisch, wo ich mit den Kollegen Pia und Patrick über die Folge rede, nochmal bestimmt eine halbe Stunde länger als das hier. Und online dürft ihr mehr.
Road-Referenz.
Ja, leider. Dafür mit Haufen Herr der Ringe-Zeugs. Und gefühlten 10.000 Hems-Klammvergleichen, die ich ziehe, aber egal. Online folgen kann man mir gerne unter Dom Carnage auf Twitter oder auch Letterboxd.
Gut, vielen Dank. Und Thomas?
Okay, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr von unserem Gesabbel so haltet, ob es lustig war oder nicht, ob ihr die Folge gut fandet oder nicht und was natürlich eure Erwartungen jetzt an das Zwischenfinale sind. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.